Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass wir hier Zeit miteinander verbringen können. Danke, dass du hier Teil bist von Happy, Holy and Confident und für all das, was dieser Podcast einfach schon in der Welt bewegen durfte. Vielen, 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 vielen Dank. Und heute gibt es ein so cooles Interview, auf das ich mich so freue, es mit dir zu teilen. Denn zu Gast im Podcast ist Tim Bensko. Und viele von euch kennen Tim wahrscheinlich unter anderem von seiner Single Nur noch kurz die Welt retten. Sein Debütalbum ist damals 2011 rausgekommen, Wenn Worte meine Sprache wären. Er wurde mit Platinstatus ausgezeichnet, ist ein super erfolgreicher Musiker in Deutschland, schreibt seine Texte selber, macht die Musik selbst. Und Tim und ich kennen uns schon sehr, sehr lange. Ich habe tatsächlich damals während meines Studiums angefangen, für ihn zu arbeiten, damals als seine Assistentin und habe später dann auch in seinem Management gearbeitet. Und es ist so schön, heute in diesem Gespräch wieder mit ihm zusammenzukommen und mit ihm über all diese Dinge zu sprechen, die uns natürlich auch miteinander verbunden haben, aber auch, was sein Weg eigentlich war, wie er dahin gekommen ist, wo er heute ist. Und vor allen Dingen geht es in dem Gespräch auch um den Glauben an sich selbst. Es geht darum, klare Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, wie du voller Vertrauen deine Vision Wirklichkeit werden lassen kannst, wieso Zweifel und die Angst vor dem Scheitern dazuzugehören und warum wir trotzdem unbedingt losgehen sollten. Und welche Ängste kommen können, wenn plötzlich der Erfolg da ist, den man sich die ganze Zeit vorgestellt hat. Und warum es sich lohnt, an die eigene Idee zu glauben und weiterzumachen, auch wenn sonst niemand an dich glaubt. Und ja, Tim ist einfach ein so cooler, inspirierender, toller Mensch. Und ich fand dieses Gespräch so, einfach so cool, weil er, und das wird er im Gespräch natürlich auch gleich nochmal erzählen, also hör es dir unbedingt an, aber weil er tatsächlich etwas geschafft hat, was wenige Menschen, die ich kenne, geschafft haben, nämlich als kleines Kind schon die Entscheidung zu treffen, wie er eines Tages sein will, wie er sein Leben leben möchte. Und das finde ich einfach unglaublich cool und inspirierend. Und deswegen wünsche ich dir wahnsinnig viel Spaß mit diesem Gespräch mit Tim Bensko. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst und vor allen Dingen den Glauben an dich selbst. Ich freue mich so sehr, heute einen Menschen hier im Podcast zu haben, den ich schon sehr, sehr lange kenne, aber sich tatsächlich unsere Wege jetzt auch wieder für eine lange, lange Zeit getrennt haben und wir uns jetzt irgendwie in so einem ganz neuen Kontext auch wiedersehen. Und Tim Bensko, so schön, dass du da bist.
Es ist mir eine Freude.
Es ist richtig schön.
Nach all den Jahren.
Nach all den Jahren. Ich fühle mich richtig alt gerade mit dir. Ja,
die 40 klopft, ja.
Um ein bisschen Kontext zu geben einmal hier für das Gespräch. Ich habe tatsächlich als Studentin, als deine Assistentin gearbeitet für einen relativ kurzen Zeitraum.
Wir sprechen von 2 Wochen.
Nein, es war länger.
Damit ist das Entscheidende, was wir besprochen hatten, war, dass wenn du diesen Job übernimmst, dann wäre es wichtig, dass du das nicht nur kurz machst, sondern für längeren Zeitraum, weil du Einblick in alles in meinem Leben bekommst.
Ja, und das ist unglaublich. Es war länger als 2 Wochen. Es war, glaube ich, ein halbes Jahr.
Nein.
Doch.
Nein. Es waren weniger als ein halbes.
Okay. Gut,
aber dann
habe ich mich besonnen, ja. Und bin tatsächlich nach meinem Studium ja nochmal angeklopft und du warst nicht ganz so sauer. Ich durfte nochmal anfangen und habe dann tatsächlich, ich glaube, 1,5, fast 2 Jahre in deinem Daily Management quasi gearbeitet. Und ich kann mich an einen Moment erinnern, das war relativ zu Anfang. Sogar, glaube ich, noch in der Werkstudentinnenstelle bei dir. Da waren wir frühstücken, irgendwo bei dir um die Ecke.
Und, wo habe ich denn da gewohnt? Ich ziehe ja ständig um.
Da hast du in Kreuzberg noch gewohnt.
Ach so, der, gut.
Ja.
Großbärenstraße.
Ja? Genau. Großbärenstraße war das, genau. Und wir waren da irgendwo runter die Straße in einem Restaurant frühstücken und haben irgendwie auf irgendeinen Termin gewartet. Und ich habe dich gefragt, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, wahrscheinlich nicht, aber ich habe dich gefragt, wusstest du immer schon, dass das alles so kommt, wie es kommt? Und dann fand ich die Antwort so spannend, weil du hast damals zu mir gesagt, dass du es immer gesehen hast. Also du hast es immer visualisiert, du hast es irgendwie innerlich gesehen, auch wenn im Außen ja alles komplett anders war und noch gar nichts davon da war.
Es war nicht abzusehen.
Es war nicht abzusehen im Außen, aber du hast es im Innen irgendwie gesehen.
Ja, ich war.
Und ich weiß noch, dass ich neben dir saß damals und ich irgendwie so dachte,
lasst ihn uns einweisen.
Ich brauche Hilfe. Nein, nein, ich weiß noch, dass ich neben dir saß und ich einfach dachte, es ist so cool, weil du für dich dieses Visualisieren und dieses Sehen einfach so für dich gelebt hast, ohne dass du es irgendwo gelernt hast oder ohne dass du, sondern es war für dich irgendwie so ganz natürlich. Und ich würde da gerne nochmal irgendwie anknüpfen an diesem Gespräch, weil vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie das wirklich war, als du so 15, 16, 17 warst und in dir so diese Idee auch gekommen ist, du möchtest singen, du möchtest irgendwie damit rausgehen, aber ja noch in einer ganz, ganz anderen Welt irgendwie warst und es so weit weg war.
Ja, ich habe das tatsächlich als, also man weiß es ja immer nicht genau, aber ich war so 10, 11 oder so, da habe ich das wirklich ganz nüchtern überlegt. Was könnte ich denn beruflich so machen? Und habe mir dann so gedacht, ja, das muss irgendwas sein, was mich erfüllt, weil ich irgendwie so in meinem Umfeld von meinen Eltern und so immer so ein bisschen den Eindruck hatte, die machen eigentlich alle einen Job, der ihnen jetzt nur so halb Freude bereitet. Ich hatte immer so den Eindruck, dass sie ihren Job alle machen, wirklich um die Hauptmotivation ist, damit Lebensunterhalt zu bestreiten und nicht, was könnte mir denn irgendwie Freude bereiten? So. Und ich wusste genau, wenn ich irgendwas mache, was mich nicht erfüllt, das stehe ich nicht lange durch. Hm. Also auch schon als Kind.
Krass.
Und ich kann vorwegnehmen, es hat sich bewahrheitet. Und ich dachte, es muss irgendwas sein, was mich erfüllt, irgendwas sein, was mir Freude macht, irgendwas sein, was ich gut kann. Und habe dann wirklich ganz nüchtern gesagt, ja, ich werde Sänger.
Ist ja ganz klar.
Und man muss immer dazu sagen, und das ist natürlich, wenn man das jetzt zurückblickt und erzählt, dann also, weiß ich nicht, es ist ja dann immer nicht so richtig überzeugend, dass das wirklich so war. Aber ich saß da und ich wusste ja, dass das Quatsch ist. Also ich wusste, dass das alle wünschen sich das. Alle Kinder haben irgendwie so einen Traum, Astronaut werden, Feuerwehrmann werden, was auch immer. Rennfahrer werden, Sänger werden. Mir war klar, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass das passiert. Und die Frage ist eigentlich von da an immer so ein bisschen über mir geschwebt. Warum sollte gerade mir das passieren? Mhm. Aber das kann ich dann gleich nochmal ein bisschen ausführlicher sagen, wie ich dann damit umgegangen bin, dass diese Frage immer kam. Aber von da an war das für mich gesetzt, dass das mein Beruf sein wird. Wohlwissend, dass es relativ geht, utopisch quasi. Ist, dass Krass. Das passieren wird. Und ich habe ja auch dann als Kind ja völlig andere Sachen gemacht. Ich hatte mit Musik eigentlich nichts zu tun. Also weder in meiner Familie noch irgendwie, dass ich irgendwie ein Instrument gelernt habe oder, keine Ahnung, in irgendeinem Chor war oder irgendwas in der Art. Ich habe halt die ganze Zeit Fußball gespielt. Ich war auf einer Sportschule. Also zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber danach kam ich auf eine Sportschule. Habe irgendwie nur eigentlich Fußball gespielt und Schule gemacht. Und dazwischen immer davon geredet, dass ich mal Sänger werde. Wenn mich einer gefragt hat, was ich werden will, ich werde Sänger. Und genau, dann ging es immer so weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwann habe ich, also ich habe natürlich immer gesungen, wenn ich nach Hause kam, habe ich irgendwelche CDs angemacht und habe die irgendwie... So, wir hatten so eine Tabaluga. Glas, wir hatten so eine, wirklich, das ist kein Spaß, wir hatten so eine grauenhafte Glasvitrine zu Hause stehen. Glasvitrine insofern wichtig, weil ich mich in dieser Vitrine ein bisschen gespiegelt habe.
Süß.
Und dann habe ich immer so Michael Jackson CDs aufgelegt und habe die komplett durchperformt. Sweet. Natürlich in meinem nicht vorhandenen Englisch. Ich habe irgendwann auch T-Shirts zerrissen. Als Michael Jackson bei Wetten, das war. Und dieses weiße T-Shirt zerrissen. Ja. Also das will ich nicht vergessen, weil natürlich ich nicht die Kraft hatte, ein T-Shirt zu zerreißen. Ich habe es dann mit Einschneiden probiert. Dann ging's. Deshalb hatte ich dann Lust, wirklich jahrelang keine weißen T-Shirts mehr, weil ich alle, die ich hatte, habe ich zerrissen. Ja, und irgendwann wurde das dann natürlich ein bisschen ernster. Also, weil dann wurde ich auch ein bisschen älter so und so mit 15, 16 wird die Frage ja dann auch ein bisschen ernster. Was macht man eigentlich, wenn diese Schulsache irgendwann vorbei ist? Ne? Schule gibt einem ja immer so ein bisschen so ein, beschäftigt einen ja auch ganz gut, dass man halt irgendwie, ne, muss man nicht nachdenken, aber da wurde es dann irgendwann ernst. Was macht man eigentlich danach? Und ich wollte ja Sänger werden, dann habe ich irgendwann so gedacht, Fußballspielen, das hat mir irgendwie nicht mehr so richtig viel Spaß gemacht. Ich habe das schon verstanden, dass das eine schlaue Sache ist, das zu machen. Teamsport, ich hänge nicht in irgendeinem Einkaufszentrum rum, sondern mache einen Sport. So. Das war schon irgendwie vernünftig. Aber ich hatte irgendwann dann doch den Eindruck, es wäre vernünftig, vielleicht doch mal irgendwas mit Musik zu machen.
könnte zielführender sein.
Ja, wenn man Sänger werden möchte, kann das ja nicht schaden. Und ich habe bis dahin ja wirklich auch nicht richtig gesungen. Sondern ich habe wirklich so gesungen, wie Leute halt mitsingen, wenn sie im Auto Radio hören. So habe ich gesungen. Und dann genau habe ich irgendwie gedacht, irgendwann habe ich einfach wirklich das Gefühl gehabt, ich habe gar keine Zeit mehr, auch nur über Musik nachzudenken, weil ich nur noch Fußball spiele und nur noch Schule habe. Also ich habe, glaube ich, 4-mal in der Woche trainiert vom Verein aus, am Wochenende gespielt und dann noch mal 2-mal in der Schule Fußball gespielt.
Krass.
Plus auch noch anderen normalen Sport.
Aber war, also für mich nur kurz, warum hast du nie gedacht, ich werde Fußballspieler? Also wäre ja jetzt irgendwie so.
Ja, weil ich ja Sänger werden wollte.
Okay, es war gar nicht, war so gar
Es war wirklich keine Option. Das, also,
es ist spannend.
Wenn man jetzt quasi den Medien glauben würde, dann wäre ich eigentlich beinahe Profi geworden und habe es dann nicht geschafft, bin Sänger geworden. Es ist aber, es stand nie zur Debatte.
Crazy.
Also mir hat Fußballspielen wirklich Spaß gemacht und ich hatte bestimmt auch zwischendrin mal gute Phasen. Und ich würde jetzt, also wenn jetzt irgendwann jemand angekommen wäre und gesagt hätte, Tim, du wirst jetzt Profi, dann würde ich jetzt, also bin mir nicht sicher, ob ich Sänger geworden wäre. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, das probiere ich dann mal aus.
Mhm.
Aber für mich, erstmal so von mir aus, stand das gar nicht zur Debatte. Also das, ich war auch immer der Kleinste da beim Fußball und so. Das war immer so, ich war immer eher so der Underdog, der dann mal so ein bisschen überrascht hat, weil eine gute Phase hatte, aber nicht, ich weiß nie, habe mich da selbst nie als Riesentalent gesehen. Aber genau, als ich dann so 15, 16 war, war irgendwie klar, okay, das nimmt mir jetzt zu viel Zeit. Und wir tauschen das jetzt mal einmal, den Fußball gegen Musik machen. Dann habe ich mit dem Fußball aufgehört, direkt mit Gitarrenunterricht angefangen, was wirklich relativ grauenhaft war. Also mein Gitarrenlehrer war super, aber der war halt Flamenco-Gitarrist. und da war auch relativ schnell klar, ich bin sehr praktisch veranlagt, wirklich. Und da war klar, okay, ich mache das genau so lange, bis ich mich selbst begleiten kann, um Songs zu schreiben. Und das war wirklich dann so ein bisschen der Startschuss. Von da kam eins zum anderen. Ich habe dann so ein bisschen Gitarre spielen können. War dann aus irgendeinem Grund in so einem Jugendclub. Heißt das so? In so einem Club, wo junge Leute rumhängen.
Ja.
Weiß nicht, warum ich da war. Aber wahrscheinlich war ich da, weil da Instrumente rumstanden. Mhm. Und habe da so eine junge Frau versucht zu bezirzen mit meinem Gesang und meinem Gitarrenspiel.
Mit deinem Flamenco.
Und da stand so eine E-Gitarre. Und dann habe ich auf der E-Gitarre so die drei Songs ihr vorgesungen, die ich irgendwie konnte.
Mhm. Hat's funktioniert?
Nee, tatsächlich nicht. Aber witzige Randanekdote, dass mir diese junge Frau...
Jahre später.
Die hat mir wirklich vor ein paar Wochen hat die eine E-Mail an mein Management geschrieben.
Ach, witzig.
So von wegen, Tim, Mensch, ich habe jetzt so nach Jahren...
Verstanden, du warst es doch.
Nee, gar nicht, also überhaupt nicht. Wir hatten nie was. Es war immer nur freundschaftlich. Und genau, die hat mir geschrieben. Ich habe noch nicht zurückgeschrieben. Sina, falls du das siehst, ich melde mich. Aber genau, jedenfalls spielte ich da und dann kam so ein Typ vorbeigelaufen und meinte, ob ich nicht irgendwie die Musik zu so einem Theaterstück schreiben will. Ich so, klar. Also völlig absurd, wie kam er da drauf?
Ja.
Also es war währenddessen schon absurd, aber rückblickend, warum?
Ja.
Ich habe mich vielleicht eine Zeile da singen hören. So. Aber für mich war das, ich wollte ja Sänger werden. Und vor allem, muss man jetzt dazu sagen, ich wollte ja vor allem auch Sänger werden, um meine Songs auch zu schreiben. Das Singen war für mich so ein kleiner Teil davon. Ich habe halt früh gemerkt, was Musik mit mir machen kann und habe einfach gedacht, wenn ich das selber machen könnte, könnte ich ja selber bestimmen, wie es mir geht. Das ist super gut. Dann will ich, dass es mir gut geht, schreibe ich einen Song, der sagt, es geht dir gut. So. Und genau, das war, ne, für mich war das so, hat sich das ein bisschen wie so eine Fügung angefühlt und dann macht man das natürlich. Habe ich da Songs geschrieben, die zum Glück nicht mehr existent sind.
Aber ganz kurz, ich meine, das war für dich auch das erste Mal.
Ja.
Und dann hast du dich einfach da hingesetzt und hast dir einfach gesagt, so, ich...
Ja, jetzt, also rückblickend war das einfach. Es war wahrscheinlich viel schwerer, als ich das jetzt in Erinnerung habe. Das Theaterstück hieß 10 Dinge, die ich an dir hasse. Und ich wurde damals immer so ein bisschen mit Heath Ledger verglichen, als ich noch viel jünger war.
Fühlen im Vergleich.
Und der spielt ja die Hauptrolle in dem Film zu dem Buch.
Ja.
Deshalb war das auch so ein bisschen, da wollte natürlich dieser Regisseur auch unbedingt, dass ich diese Hauptrolle spiele. Auf keinen Fall. Ich habe damals schon gewusst, dass ich kein Schauspieler werde. Und genau, dann habe ich diese Songs geschrieben. 10 Dinge hieß der eine Song. Ich hasse es, hieß der andere Song. Und musste mich dann da auch so ein bisschen selber begleiten beim, ich konnte ja auch nicht, das ist auch eine Rätselhaftigkeit, ich habe da ja auch Klavier gespielt. Ich kann immer noch kein Klavier spielen, weiß ich wirklich nicht, wie das ging. Ich weiß nur, dass ich unendlich aufgeregt war, bevor das erste Mal passiert ist. Ich habe dann die Musik quasi geschrieben, das während der Aufführung gesungen und den Vater gespielt. Da musste ich quasi einspringen, weil irgendwer abgesprungen ist, dann musste ich ja so drei Sätze sagen. Ich war wegen der drei Sätze wirklich aufgeregter als wegen der Musik. Es war Katastrophe. Ich habe auch nie den Text aufgesagt, den ich hätte sagen können. Das war wirklich katastrophal. Und dann, also ich mache das jetzt super ausführlich gerade, aber damit fing es an. Und dieser Regisseur, der hatte quasi noch eine zweite Theatergruppe oder beziehungsweise ein Comedy-Duo, die quasi so eine Generation älter war quasi. Und während der Proben für dieses Jugendtheaterstück bin ich quasi schon geupgradet worden und habe da auch mitgespielt. Da habe ich den verstoßenen Halbbruder von Xavier Naidoo gespielt. Völlig absurd, das war wirklich ein sehr lustiges Comedy-Stück, in dem ich dann so 3-4 Songs gesungen habe und auch wirklich nur Songs gesungen habe. Das hat mir deutlich mehr gelegen. Und darüber kam dann eigentlich irgendwann, dass ich dann wirklich meinen ersten Auftritt hatte. Weil die haben das jahrelang gemacht. So, und ich war da auch wirklich mehrere Jahre dabei. Und die waren aber vor jedem Auftritt aufgeregt, wie ich vor meinem allerersten Auftritt. Und ich habe das vom ersten Tag an nicht verstanden. Ich sagte, irgendwann muss doch da irgendwie so eine Routine reinkommen. Mhm. Und dann hatten wir wieder einen Auftritt in einem relativ großen Venue in Köpenick. Und das haben die dann aber so ein paar Wochen vorher abgesagt, weil, keine Ahnung, sie sich irgendwie zerstritten haben oder was auch immer. Wegen irgendeinem Quatsch. Und ich habe dann so gesagt, ach Mensch, das ist doch gut. Wenn das eh schon quasi da gebucht ist, kann ich doch da einfach ein Konzert geben.
Krass.
Und genau, so hat sich dann daraus, hat sich das dann immer, es zieht sich dann so ein bisschen durch, dass ich das, also das nie so ein richtiges, wie soll ich sagen, ich musste das eigentlich nie so richtig mit Gewalt anschieben, sondern es hat sich immer aus dem einen das andere ergeben. Dann habe ich da irgendwie, keine Ahnung, ich habe da über 20 Songs gesungen, obwohl ich ja eigentlich keinen eigenen Song hatte. Also die ganzen Songs von dem Theaterstück habe ich natürlich nicht da gespielt.
Ja, klar.
Und ich weiß auch nicht so richtig, wie der Zeitrahmen ist. Sie war dann auf jeden Fall auch schon Student. Also irgendwie so Anfang 20 dann schon. Ich habe dann ganz viele Songs dafür geschrieben. Die erste Hälfte nur mit einem Gitarristen, den ich beim Studium kennengelernt hatte. Die zweite Hälfte schon so halb mit einer Band. Und aus dieser Band hat sich eigentlich meine heutige Band geformt. Also ich habe mit dieser Band danach noch ein Konzert gespielt. Und dann kam quasi schon mein jetziger Schlagzeuger in die Band.
Crazy.
Der so ein bisschen die Basis dann gebildet hat eigentlich für die
Peter.
Band. Peter. Mit der ich heute immer noch spiele.
Toll.
Ja, das war völlig abgefahren.
Crazy. Ich würde nochmal auf diesen einen Punkt gerne eingehen, dass du vorhin auch gesagt hast, dieser Gedanke, der ja dann immer wieder da war, dieses, okay, ich habe diesen Traum, was auch immer, wie man es jetzt nennen will, ne, diese Vision, ich weiß, das ist das, was ich mache, aber es ist irgendwie eine Utopie oder es ist so weit weg. Wie bist du mit dem Gedanken umgegangen? Also wie hast du den klar gekriegt, quasi trotzdem dann?
Ja, den also weil es natürlich klar ist, irgendwann, also es ist irgendwann, wenn man permanent eigentlich natürlich auch Zweifel hat.
So, ja,
ich habe das immer zwischendrin mich gefragt, ja, wie soll das was werden? Aber eben irgendwann, also jetzt nicht, als ich 14 war, aber so mit 20, 22, 24, immer irgendwann dann so der Gedanke kam, der mich beruhigt hat, ja, warte mal, eigentlich alles, was ich in die Richtung bis jetzt gemacht habe, hat funktioniert.
Mhm.
Warum sollte der nächste Schritt nicht funktionieren? Es ist klar, es wird irgendwann irgendwas nicht funktionieren. Das war klar, aber so grundsätzlich dachte ich so, das hat sich bis jetzt immer irgendwie so die eine Klinke, die andere Klinke irgendwie sich in die Hand gegeben. Und das hat mich immer so ein bisschen beruhigt, dass das schon, das wird dann schon irgendwie. Und ich habe bis dahin, weil ich ja der festen Überzeugung, dass das einfach mein Schicksal ist, davon bin ich mittlerweile dolle weg, also weil mir schon mittlerweile klar ist, dass das eigentlich so ein bisschen ich das selbst heraufbeschworen habe. Und ich auch jetzt zurückblickend das Gefühl habe, ich glaube, der Trick war eben nicht, ich habe mir das nicht gewünscht, dass mir das passiert. Ich habe das gewusst.
Das war der Satz, den du damals zu mir gesagt hast.
Ich habe das immer, ich habe das wirklich einfach vor mir gesehen und das durchgespielt. Ich habe nachts, wenn ich im Bett gelegen habe, habe ich auf einer Bühne gestanden und habe irgendwelche Songs gesungen, die es noch nicht gibt. Und was aber lustig ist, dass eigentlich umso näher das rückte, also umso näher dann das, es war, ist ja auch immer relativ einfach, das zu sagen, solange man nicht ernsthaft
solange es nicht wirklich Realität ist.
Genau. Ja. Also, ja, oder man quasi den Druck hat, dass man das jetzt auch unter Beweis stellen muss, dass es das funktioniert. Mhm. Ich habe dann ja irgendwie 2009 meinen Job gekündigt, da habe ich zwischenzeitlich als Auktionator gearbeitet. Weltklasse war das. Was wirklich ein guter Job war. Also das war hat richtig Spaß gemacht.
Aber, ist richtig mit Hammer, oder was?
Naja, ich habe ja so Autos versteigert, wie man sich das so vorstellt. Und der Witz war, dass am Ende eine Stimmbandentzündung dazu geführt hat, dass ich diesen Job gekündigt habe und gesagt habe, jetzt ist der Moment gekommen. Und ich habe halt, also um das habe ich jetzt ein bisschen übersprungen, ich habe ja dazwischen noch evangelische Theologie und nicht-christliche Religion studiert. Aus reinem Interesse, ich wollte kein Pfarrer werden. Dann habe ich Autos versteigert. Und zwar mit der Motivation, weil ich einfach als so nach dem Abi dachte, ich möchte ja meine eigenen Songs schreiben. Und ich schreibe die ja über mein Leben und über das, was ich so erfahre oder was ich so fühle. Wer möchte einen 18-Jährigen übers Leben singen hören? Außer vielleicht 18-Jährige. Und ich wollte einfach nicht Musik für Kinder machen. Deshalb war klar, okay, ich muss Zeit überbrücken. Was aber natürlich auch wieder eine gute Ausrede dann ist, dann doch nicht Musik zu machen. Und habe immer gesagt, irgendwann kommt der Moment, wo klar ist, jetzt muss ich das machen. Und das war einmal Stimmbandentzündung. Habe ich 2 Wochen nicht gesprochen, habe dann eine Auktion gehabt. Und bei so einer Auktion, da redet man halt 5 Stunden oder 3 bis 5 Stunden. Als wirklich, man schreit eigentlich die ganze Zeit. Und das hat sich angefühlt, wie als hätte ich wirklich 2 Wochen gelegen. Und dann hätte jemand mit so einer Startpistole geschossen und jetzt musste ich quasi 5000 Meter auf Tempo laufen. Und ich habe bei jedem Wort gedacht, okay, du zerstörst dir gerade deinen Lebenstraum. So, weil das wirklich sich angefühlt hat in meinem Hals, das möchte man sich nicht vorstellen. Und habe dann wirklich das direkt gekündigt und beschlossen, jetzt ist soweit. Jetzt suche ich einen Plattenvertrag.
Crazy.
Und das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, was so spannend ist, umso näher das rückte, umso größer wurde eigentlich die Angst, dass das eine Katastrophe wird. So. Ne, dann ist relativ schnell auch tatsächlich, war klar, okay, wir sprechen wirklich ernsthaft mit verschiedenen Plattenfirmen über einen Plattenvertrag, der auch relativ gut dotiert ist, sage ich jetzt mal. Also gemessen an dem, was die als erstes angeboten haben, davon hätte man halt einen Song aufnehmen können. Und wir wollten ja ein ganzes Album machen. Deshalb, ne, das war schon irgendwie ganz gut. Und dann wurde das auch irgendwann unterschrieben. Denn bis dahin ist natürlich auch Panik, ob das jetzt wirklich passiert und so. Aber dann, als wir das Album angefangen haben aufzunehmen und so. Und auch als es dann fertig war.
Aber ganz kurz, wie war der Moment, als du den Vertrag unterschrieben hast damals? Für dich?
Ja, das war dann gar nicht mehr so aufregend. Das ist eher die Wochen davor sind einfach mega aufregend. Also, weil diese Verhandlung ist halt nicht, man geht zu einer Plattenfirma und dann sagen sie, ja, wir finden es gut und das ist jetzt unser Angebot. Sondern sie sagt, also das passiert. Aber dann kann halt auch 3 Wochen später kommen, ah, wir haben jetzt noch mal in die Songs reingehört. Wissen, eigentlich ist es schon so gut. Also es war tatsächlich so, dass eine der Verhandlungsparteien mir dann offerierte, so von wegen, eigentlich ist das Angebot schon so gut, was wir gemacht haben. Und ich so dachte, ja, das stimmt. Also es stimmt tatsächlich. Für die Songs, die von mir kannten, war das wirklich zu gut. Und dann habe ich denen quasi noch ein paar andere Songs geschickt. Und dann haben sie gesagt, oh, jetzt ist alles ganz anders. Achso, stimmt, haben sie nicht gesagt. Sie haben gar nichts gesagt. Dann habe ich gesagt, ich gehe dann eben zur Konkurrenz. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt, wo die neuen Songs haben, ist ja alles super gut. Und dann habe ich gesagt, der Witz ist, so wie ihr jetzt quasi euch Mühe gebt, machen das die anderen,
die ganze Zeit,
ohne die Songs zu kennen, die ganze Zeit. So, das war das beste Argument, quasi eigentlich zu dem vermeintlichen Underdog zu gehen, der aber richtig Bock hat und nicht zu der großen Plattenfirma, die ne, quasi, wo man denkt, die können mit ihrer Power alles bewegen. Genau. Ja, und dann war, wie gesagt, irgendwann dann diese Albumproduktion und so, was währenddessen wirklich eine Katastrophe war für mein Gefühl. Ich habe die ganze Zeit, was das Einzige, was mich da getröstet hat, war so ein bisschen der Gedanke, dass die Magie des ersten Mals es schon richten wird. Ich dachte immer so, also nur weil es das erste Mal ist, wird es hoffentlich irgendwas Einzigartiges. Aber ich bin jetzt nicht, da habe ja nicht mit dem Album am Ende gestanden und gedacht, dieses Album wird die Welt verändern.
Nee?
Überhaupt nicht.
Aber warum?
Also ich war mir ganz sicher, dass es eine Katastrophe wird. Ich habe das überhaupt nicht gefühlt.
Ach, krass.
Ich konnte das auch nicht mehr einschätzen. Also wenn man, also das ist ja jetzt so ein bisschen in aller Munde, so dieses Blasending, dass wir uns alle so in unseren Blasen bewegen. Und meine Blase war halt dieser Studioraum. Ich habe auch in diesem Studio geschlafen, auf einer nicht aufgepumpten Matratze. Und dann konnte ich auch nicht singen, weil ich die ganze Zeit nur Pizza und Nudeln gegessen habe. Und das war wirklich alles wirklich, hat sich nicht so richtig gut angefühlt. Wirklich auch, also umso näher das auch noch rückte, ne, dann kam irgendwann ja Weltretten raus, umso näher das auch rückte, es war einfach klar, das wird eine Katastrophe. Also wenn man das wirklich jetzt, den Unterschied sieht, ich als 12-Jähriger, Selbstbewusstsein und dann als 26-Jähriger, 2011, Katastrophe. Ich war ganz sicher, das kann nichts werden. Und
aber
dann kam der Song raus.
Woher kamen dann die Zweifel? War es dann einfach die Angst, tatsächlich damit rauszugehen?
Ja, also es ist so ein bisschen genau dieses, dass jetzt eben wirklich dann klar war, jetzt hängt wirklich relativ viel davon ab. Es war klar, wenn das funktioniert, dann ist alles super gut. Aber wenn das nicht funktioniert, dann muss ich mir eingestehen, dass das nix, dass es doch nix ist. Und ich habe mich davor immer so ein bisschen gefragt, was ist denn eigentlich, also was müsste eigentlich passieren, dass ich mir eingestehe, dass das nix wird? Also werde ich mit 50 immer noch hier sitzen und sagen, irgendwann werde ich mal Sänger? So. Also ich hätte mir wirklich einfach nicht so richtig ausmalen können, welches Szenario passieren hätte müssen. Weil selbst wenn das jetzt nichts geworden wäre, dann hätte man halt irgendwie gesagt, okay, dann müssen wir jetzt irgendwie
weitermachen.
Nochmal ein neues Album machen. Was aber auch, das ist wirklich, da ist man dann doll im Sand festgefahren und muss mal anschieben. So. Aus dem Loch muss man, glaube ich, erstmal rauskommen. Zumal tatsächlich dann auch so zu dem, also wie soll ich das sagen? Früher war es ja so, da ist ein Song rausgekommen. Also er ist nicht rausgekommen, sondern man ist mit dem Song zum Radio gegangen, hat 3 Wochen, 3 Monate gebettelt, dass sie den Song spielen. Und dann kam der raus. Mhm. So. Heute ist es ja so, der kommt einfach raus. Und dann bettelt man 3 Monate. Mhm. und da war es tatsächlich so, dass ich so unabhängig vom Radio, also beim Radio lief es halt so, lief es jetzt für einen Newcomer relativ okay. Also die haben das ein bisschen gespielt, so dass quasi alles in der Theorie möglich war. Aber es war jetzt nicht so, dass man jetzt vom ersten Tag dachte, wow, das ist jetzt das große Ding. Zumal man damals genau das gleiche gesagt hat wie heute, deutschsprachige Musik im Radio, keine Chance. Mhm. So. Und es war einfach klar, mit deutschsprachiger Musik kannst du keinen Erfolg haben. Es war völlig ausgeschlossen. So. Man hat sich aber trotzdem so die 2, 3 Wochen davor so ein bisschen abgezeichnet drumherum, dass so der ein oder andere Business, keine Ahnung, wie man es das nennen soll, so iTunes und so, ne, dass die so drumherum relativ große Stücke darauf gesetzt haben und irgendwie so ein bisschen das ein bisschen abgefeiert haben. Dann haben wir auch eine Woche vorher so ein Showcase gespielt. Das ist so ein kleines Mini-Konzert, bei dem man so Medienpartnern, also eine Plattenfirma, Medienpartner jetzt hier immer so einen neuen Act präsentiert. Und da haben wir in Berlin gespielt. Das war eine Katastrophe, weil ich todkrank war. Weil wir hatten irgendwie das Weltretten-Video gedreht in L.A. für, glaube ich, 15.000 Euro. Das muss man sich einfach ausmalen, inklusive der Flüge. also muss man wirklich mal kurz nachrechnen. Das ist wirklich Low nichts, budget. Um ein Video zu drehen. Da würdest du, selbst wenn du in Berlin ein Video drehst, findest du niemanden, der das für das Geld macht. Ich war todkrank einfach. So unglaublich erkältet, weil Stress bis zum geht nicht mehr. Zum ersten Mal gefühlt geflogen in meinem Leben. Und mit Jetlag der Video gedreht, war alles aufregend. Dann musste ich hier ein Showcase singen, hatte einfach keine Stimme, kein nix. Und dann haben wir ein paar Tage später in München ein zweites gespielt. Mhm. Und am gleichen Tag war in München so eine Konferenz in meiner Plattenfirma, bei der sie alle Radiochefs eingeladen hatten. Das hatte mit mir gar nichts zu tun. Wir hatten einfach mit denen so ein Ding da vereinbart. So. Und dann haben sie die dazu gebracht, zu meinem Showcase zu
kommen. Geil.
In so einem Perfekt. Raum, der war so groß wie der hier. gefühlt. Und wir hatten halt alle so Angst, dass ich nicht singen kann. Dass das, nachdem ich 3 Zeilen gesungen habe, plötzlich sich so eine Last von allen Schultern gefallen ist. Also von der Band, von mir, von allen Menschen, von der Plattenfirma, von alle, die da irgendwie mit zu tun hatten. Dass das einfach ein richtiger magischer Abend war. Und für jeden, der nicht in der Musikbranche arbeitet, vor Musikbranche Menschen Musik zu machen, ist das Schlimmste, was man machen kann. Mhm. Weil die sehen das ja jeden Tag. Mhm. Die dazu zu kriegen, dass die quasi irgendwie berührt sind oder ne, durch die Decke gehen, keine Chance. Die haben mitgesungen am Ende.
Wow.
Wir haben die komplett den Laden auseinandergenommen. Und damit sind halt alle so ein bisschen mit diesem Gefühl daraus, Mensch, das ist aber was. So. Ich bin der Einzige, der nicht mit dem Gefühl daraus, weil ich einfach, man ist halt auch aufgeregt und so. Na, und ich habe also wirklich 1 Stunde geschlafen, bevor dann, also glaube ich, in Summe in der ganzen Woche habe ich 5 Stunden geschlafen, bevor dann quasi dieser Song rauskam. Und dann kam er raus und ist tatsächlich, damals war dann so gerade der Wechsel von CDs kaufen zu digital Sachen kaufen. Und das heißt, man konnte live bei iTunes sehen, was damit los ist. So. Mhm. Und die Zielstellung war irgendwie Top 20. Und dann wanderte der irgendwie immer weiter. Ich saß den ganzen Tag am Handy und war dann tatsächlich auf 3 am Ende, was wirklich unglaublich war. Und das alleine war schon so, hat schon völlig gereicht, dass wir alle dachten, wow, damit war nicht zu rechnen. Und dann war eigentlich so 3 Wochen ist dann das passiert, was immer passiert. Der Song ist in die Charts gegangen auf 12, was unglaublich krass war. Und dann geht das so langsam wieder nach unten. So, und nach 3 Wochen kräht kein Hahn mehr danach. Und dann rief mich plötzlich einer aus der Plattenfirma an und meinte, Glückwunsch, Tim, du hast jetzt einen Hit an der Backe. Weil dann einfach das plötzlich durch die Decke gegangen ist. Genau, und dann bin ich eines Tages aufgewacht und dann, das war eigentlich so der, es gab zwei wichtige Sachen, die da passiert sind. Der erste Abend tatsächlich. Das war der letzte Komet, der stattgefunden hat, diese Preisverleihung, bei der ich war und natürlich niemand mich kannte. Mega unangenehm, auf roten Teppich. Also. Aber ich bin dann abends ins Hotel gegangen und bin im Fahrstuhl gefahren. Und der Witz ist, dass mein erstes Gefühl dazu, dass das plötzlich ja irgendwie ein Erfolg war, war Angst. Ich hatte wirklich Angst, dass es aufhört. Und habe in der Sekunde beschlossen, nö. Das machen wir nicht. Jetzt ist ja Quatsch. Also ich habe ja jetzt nicht 15 Jahre darauf gewartet, dass das passiert, um dann Angst zu haben, dass es wieder aufhört. Also ein Quatsch. Und habe das dann wirklich auch da wieder beschlossen, dass ich mir das nicht erlaube. So, so ein Quatsch. Also genieße es, solange das irgendwie geht und fertig so. Und das Zweite habe ich jetzt, glaube ich, vergessen.
Also
das Zweite war, dass ich dann ein paar Wochen später einfach, als das dann plötzlich irgendwie ne, wirklich ein Hit war und man das auch nicht mehr von der Hand weisen konnte, und ich bin wirklich mit sowas vorsichtig, sowas zu sagen, mich jahrelang gewehrt, einen Song Hits zu nennen, bevor er draußen war. Machen Medien immer so gerne. Das war dann so, dass ich irgendwann morgens aufgestanden bin und dachte, krass, ich wache jetzt morgens auf und denke nur darüber nach, was ich jetzt in meinem Beruf Musiker mache. Und dachte, jetzt bist du wirklich, jetzt ist das dein Beruf. Also wirklich, dachte ich, wie abgefahren, dass ich über nichts anderes mehr nachdenke, sondern nur, das geht nur noch darum.
So. Wie war der Moment?
Das hat mir gut gefallen. Also, aber auch gleichzeitig, es ist, also jetzt ist das schon alles ein bisschen besser, weil einfach auch der Abstand riesig dazu ist natürlich, aber das, für mich war das tatsächlich ein bisschen abgefahren auch, weil ja auch, ich habe ja dann auch vorher so eine Radiosendereise gemacht, also bevor der Song rauskam, und da ist man ja eigentlich belächelt worden. Die Leute waren immer so von mir, ja, dann viel Glück. So, als ich bei der Plattenfirma das erste Mal war, und meine Haltung war, dass die sich bei mir bewerben. Mhm. Und die kamen alle zu mir, ja, dann viel Glück. So, so leicht belächelnd. So. Und deshalb ist so das Gefühl, als das dann geklappt hat, war dann so ein bisschen so von wegen, also so ein bisschen stolz, mit so ein bisschen so, könnt ihr mal sehen. Und gleichzeitig denkt man dann aber auch, ja, das glaubt einem aber auch keiner. Mhm. Ja. Das ist irgendwie ganz witzig. Also es gibt natürlich Leute, die mich irgendwie auf dem ganzen Weg begleitet haben, für die das genauso krass war wie für mich, weil sie einfach nicht, mein Freund Philipp, den du ja auch gut kennst, mein bester Freund, wir haben zusammen Fußball gespielt und auf dem Weg nach Hause haben wir uns das halt gegenseitig erzählt, wie wir das so machen. Ich bin der Sänger, er ist der Background-Sänger und wir fahren durchs Land und machen Musik. Und haben das einfach ab 2011 genau so gemacht. Der kann das natürlich total nachvollziehen und weiß, dass ich mir das nicht ausdenke, dass ich das die ganze Zeit behauptet habe und alle mich für einen absoluten Riesenidioten gehalten haben. Irgendwie auch zu Recht. aber es ist eben dann nicht so, dass man dann, dass das dann klappt und man dann denkt, ja komm, jetzt könnt ihr mal alle sehen. Und er so dieses, ja, das glaubt ihr mir jetzt eh keiner, dass man das die ganze Zeit vorher gesagt hat.
Aber also
das macht ihm auch Angst, das macht ihm auch Angst. Also für mich war es wirklich eher so, es war natürlich Riesenfreude, Erleichterung, aber es war auch so ein bisschen so, das ist okay, krass. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Wie kann das sein?
Darüber würde ich gerne kurz mit dir reden, weil ich finde, also das an deiner Geschichte so schön und so spannend, weil ich kenne dich ja jetzt auch relativ gut, würde ich sagen, einfach weil wir viel miteinander gearbeitet haben. Und du bist ja jetzt kein Mensch, der irgendwie groß an die Kräfte des Universums glaubt oder sowas. Aber wenn man jetzt so deine Geschichte hört, dann fällt es ja schon so ein bisschen schwer, nicht irgendwie zu glauben, dass es irgendwas gibt, was dich irgendwie supportet hat oder was irgendwie, oder ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, oder vielleicht eher als Frage an dich, was würdest du sagen, hat dir irgendwie diesen Glauben gegeben an dich, an das, dass das wirklich möglich ist? Was hat dir, was war das in dir, was waren deine vielleicht auch Überzeugungen, die du über dich hast, über das Leben hast, die dich haben weitergehen lassen, obwohl auch alle irgendwie gelacht haben? Weil ich frage deswegen, weil ich weiß, dass gerade so viele Menschen zuhören, die an einem ähnlichen Punkt sind wie du vor 15 Jahren oder 20 Jahren, die auch einen Traum haben und die das fühlen und sagen, ich will das, und das ganze Umfeld ist aber, komm, mach deine Ausbildung und ne, irgendwie...
Mach erstmal was Sicheres.
Mach erstmal was
Sicheres. Was ja stimmt.
Ja und nein.
Mach was Vernünftiges.
Aber deswegen frage ich, bohre ich da gerade einfach nochmal so nach, weil ich das an deiner Geschichte so wahnsinnig schön und so unglaublich inspirierend finde, dass du da so bei dir geblieben bist und bei dieser Entscheidung geblieben bist, obwohl es niemand im Außen nicht für irgendwie einen Monat nicht sehen konnte, sondern wir reden hier ja jetzt wirklich von 15 Jahren.
Ja. das ist nicht einfach. Also als Jugendlicher war das wirklich so ein einfach. Also am Ende geht es, glaube ich, immer darum, muss man dem Namen geben. Und ich glaube, als Jugendlicher war das schon irgendwie wichtig, dem Namen zu geben. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also schwieriger, das irgendwie offen zu lassen. Da war das für mich einfach Schicksal. Das musste passieren. Das ist quasi vorherbestimmt, dass ich das mache. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das aber auch ein bisschen irgendwann zu einer Ausrede werden kann. So, wenn alles gut läuft, dann ist es Schicksal. Wenn alles schlechter ist, das halt auch. So. Und das dann immer irgendwie so ein bisschen so eine Ausrede und gibt auch so ein bisschen eher so die Verantwortung weg. So als wäre das quasi alles gar nicht in meiner Hand. Und das ist dann irgendwann so ein bisschen gereift, dass ich dachte, ja, was? Am Ende liegt es doch auch in der eigenen Verantwortung, was aber nicht heißt, dass man, wie soll ich sagen, ja, am Ende ist es ja trotzdem einfach so ein Grundvertrauen auf irgendwas. Und wie gesagt, jetzt ist es so, ich muss das nicht mehr benennen, ich brauche dafür keinen Namen mehr. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist genau das, was ich meinte, mit dem eben nicht wünschen, sondern wissen, dass eine Sache passiert. Das passiert dann halt auch. So, also weil man halt selbst irgendwie festlegt, wie die Realität ist. Und das ist ja am Ende, das habe ich gestern, habe ich das gesehen. Irgendwer meinte, dass das halt immer wie eine Entscheidung ist. So. Ich entscheide, dass der Tisch da steht, dann steht er da auch. So. Und das ist das, was uns am Ende von anderen Tieren unterscheidet, dass wir das bewusst entscheiden können. So. Aber ja, genau, ich finde, ich brauche dafür irgendwie keinen Namen mehr. Ich habe irgendwie so ein Grundvertrauen darin, dass irgendwie sich alles gegenseitig bedingt und voneinander auch abhängt. Und gebe halt quasi so meinen, das ist halt wirklich, das meine ich, man kann das halt nicht. Also, es ist ja auch nicht so, man kann jetzt auch nicht so arrogant sein und sagen, ja, ich kann das einfach alles machen. Hm. Sondern es ist schon so ein bisschen so, man kann halt Input in dieses System geben und hoffen, dass am Ende das was Gutes für einen dabei rauskommt. So, und das
aber
ist ja
es
am
ist
Ende
wichtig, den Input reinzugeben.
Genau.
Ja.
Und das ist ja am Ende auch dieses Karma-Ding. Ne? Das sind für mich alles immer nur so ein bisschen Namen, die man dem gibt und Verbildlichung, die man dem gibt. Aber klar, ich gebe da was rein und da kommt was raus. Und ich würde schon glauben, wenn ich die ganze Zeit nur negative Sachen da reingebe, dann kommen auch wahrscheinlich nicht wirklich positive Sachen dabei raus. Das heißt aber eben auch nicht, dass wenn ich da jetzt nur positive Sachen reingebe, dass nur positive Sachen dabei rauskommen. Mhm. Was ich aber auch spannend finde, ist, was du meintest, dass dieses, dass ich da so da dabei geblieben bin bei diesem Gedanken und so. Es ist aber halt auch richtig gefährlich, finde ich. Mhm. Es ist gefährlich, weil man, also weil irgendwann es ja relativ schwierig wird, mal einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, ist das wirklich noch schlau, was ich da mache? Mhm. So, weil es auf der einen Seite stimmt es total, dass alles, was ich mir vornehme, kann ich auch schaffen. Aber das Entscheidende ist, das kann. Das heißt nicht, dass ich das auch werde. So. Und ich glaube, es gibt schon immer, es kann immer einen Moment geben, an dem man feststellt, okay, krass, ich habe mich da was verrannt. Das ist auch genauso möglich, wie es möglich ist, dass man sagt, nee, ich bleib da jetzt bei. Und das ist eigentlich die große Schwierigkeit, das abzuwägen. Also hart formuliert, bleibe ich da jetzt stur oder gebe ich das auf? So, das ist eigentlich der schmale Grat, wo man, glaube ich, immer, und das hört ja auch nicht auf, das habe ich jetzt immer noch. So, wenn ich irgendwie irgendeine Sache vor mir sehe und keine Ahnung, ein Albumcover muss so und so aussehen, ein Song muss so und so sein, oder wir drehen ein Video und ich stelle fest, ich finde es eine Katastrophe, lass uns das nochmal drehen. Ist das jetzt, bin ich da jetzt im Wahnsinn verfallen? oder muss ich mir da jetzt treu bleiben, wie man ja immer so schön sagt? Das ist ein ganz schmaler Grat und ich glaube, dass das dann auch wieder nicht nur man selber ist, braucht man auch ein wirklich richtig gutes Umfeld. So. Was aber auch, das ist auch schon wieder ein schwieriges Thema ist. So. Also ich sehe das ja, mir schreiben natürlich ganz oft Leute, wie schreibe ich einen Song oder wie werde ich Sänger oder hier, ich habe mal einen Song gemacht, schick dir den mal, kannst du mir mal was dazu sagen, wie du das findest? Und ich immer denke, das spielt keine Rolle, wie ich das finde. So. Wenn du Sänger werden willst, dann ist das Entscheidende, das hat Henning Wieland hat das mal gesagt, in irgendeiner Unko war mit zusammen im Interview, da hat er das gesagt, dass du als die größte Aufgabe als Künstler ist, dass du damit erstmal klarkommen musst. Du musst das mögen. So. Das muss man lernen. Und man kennt das ja quasi, mittlerweile sind ja alle mit Sprachnachrichten vertraut, deshalb heutzutage ist es normal, seine Stimme zu hören. Das ist vor 15 Jahren nicht so gewesen. So, und wenn man da irgendwie das erste Mal seine Stimme gehört hat, dann ist das so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die klingt ja ganz anders, als ich das wahrnehme, wenn ich das tue, beim Sprechen, beim Singen. Und deshalb ist es für einen Sänger, glaube ich, die große Kunst, oder für jeden Künstler, ist die große Kunst, das selber zu mögen, das zu lernen, das gut zu finden, um dann irgendwann zu entscheiden zu können, ist das jetzt gut genug, dass ich das anderen Leuten zeige. Wenn ich von Anfang an nur mit Feedback von außen arbeite, da ist die Katastrophe ja vorprogrammiert. Also bei dem bin ich ja immer von der Meinung anderer abhängig. So. Und deshalb ist das, glaube ich, wie gesagt, bei allem, was man macht, das hat gar nichts mit Kunst zu tun. Man muss immer erstmal selber, auch bei dem, was du machst. So. muss man, glaube ich, immer erst mal gucken, finde ich das eigentlich gut? Oder wie schaffe ich es, das gut zu finden, was ich da mache, um dann quasi das besser machen zu können? Und klar, wenn ich einen Song schreibe, der erste Song, den ein Mensch schreibt, die Gefahr, dass der katastrophal ist, ist sehr groß. Ja. Das ist einfach die Natur der Sache. Ja. Und da kommt immer mein Lieblingsbeispiel, E-Mails schreiben. Also unsere Generation versteht es noch. Ja, heutzutage wächst man ja damit auf. Aber als das so anfing, dass man wirklich ernsthaft E-Mails geschrieben hat, das war ja abgefahren. Ich habe am Anfang nur so Newsletter bekommen. So, lustigerweise ist ja die Randanekdote zu Weltretten. Als ich Weltretten geschrieben habe, habe ich ja keine einzige E-Mail bekommen.
Ach krass,
so, stimmt. Es waren nur Newsletter, die ich irgendwo habe. aber wenn man dann anfängt, also der Moment, ich kann mich da genau dran erinnern, als ich das erste Mal so eine höflich offiziell formulierte E-Mail schreiben musste, da sitzt man doch 3 Stunden davor. Sehr geehrte Damen und Herren. So, ne, also diese ganzen Formulierungen, wie macht man das, dass das halt nicht so klingt, als würde das ein 12-Jähriger schreiben. Das war mega aufregend. Aber lustigerweise, jetzt schreibe ich das mit Augen zu, weil ich das halt 100 Mal schon gemacht habe. Ja. Und das ist beim Songschreiben genau das Gleiche. Am Anfang schreibt man halt nur Sachen, die man irgendwo mal gehört hat, eigentlich ab. Dann kommen diese ganzen Standardbilder, die man immer benutzt. Und da kommt dann auch das Schicksal immer gerne drin vor. Doch dann kann man immer sehen, wie lange jemand schon Song schreibt. wenn das darin vorkommt, also wenn es um Trennung geht und um Schicksal und so, dann ist das oft einer der ersten Songs, die man geschrieben hat. Genau, und dann darüber wird es halt irgendwann besser. Irgendwann merkt man, okay, ja, das kann ich ja nicht die ganze Zeit schreiben. So, dann wird es irgendwann besser.
Ich kann mich noch erinnern, da waren wir zusammen, glaube ich, in Hamburg. Und das war kurz vor dem Release, oder da hast du gerade an deinem Album gearbeitet. Was war das Album nach Wenn Worte meine Sprache wären?
Ja, das muss das zweite gewesen sein, Am seidenen Faden.
Am seidenen Faden, genau.
Boah, das war mega entspannt, dann ging es zum ersten Mal.
Und ich weiß nicht, da sind wir von Hamburg, du warst bei Barbara Schöneberger. Und dann sind wir zurückgefahren von Hamburg nach Berlin im Auto. Und du bist gefahren, ich saß neben dir und du hast mir das ganze Album vorgesungen. und ich dachte mir einfach nur so krass. Also ich war so, was ist das richtige Wort? Beeindruckt wahrscheinlich, wie du Texte schreibst. Weil es ist auch nochmal was ganz anderes, wenn man neben dir einfach sitzt und du einem das vorsingst oder vorerzählst quasi die Texte.
Sind alle sauer, dass nur du das mag.
Nee, das Album ist ja draußen, das können wir jetzt alle hören.
Aber das Auto vorgesungen
zu bekommen. Ja, das war schon special. war schon schön. Können wir jederzeit gerne wieder machen. Ich bin immer gerne dein Album-Tester. nee, aber ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, dass es mich so beeindruckt hat, wie du Texte schreibst und dass du die alle auswendig konntest.
Das ist wirklich das größte Phänomen.
Wo ich neben dir saß und ich dachte, wie macht der das? Liest er das gerade irgendwo ab? Hat er das da in seinem Tacho irgendwie drin oder so? das fand ich einfach mega krass. Also da auch nochmal ein Riesenkompliment einfach, wie du das machst. Das ist schon... Ich glaube, also für mich ist es immer ein Unterschied zwischen Menschen, denen Songs geschrieben werden und Menschen, die ihre Songs auch selber schreiben.
Also finde ich, eine Kunst für sich quasi, einen Song zu singen, den man nicht selber geschrieben hat.
Ja.
Und den so rüberzubringen, als wäre es so.
Ja, das stimmt.
Aber ja, also früher hatte man das für meinen Geschmack ein bisschen besser unterschieden. Mhm. Also da war halt klar, das ist ein Interpret und der andere ist halt ein Künstler. Mhm. So. Der Interpret ist auch in gewisser Art und Weise ein Künstler, aber er interpretiert halt einen Song, der ihm geschrieben wurde.
Ja, ja.
Aber was mir da zu so über drei Ecken gedacht gerade einfiel, was ich wirklich tatsächlich super spannend finde, ist dieses zweite Album, weil das, wenn du fürs erste Album Sachen immer hat man das ganze Leben. Mhm. So, und das zweite ist immer das Schwierigste, weil du dann irgendwie dafür, keine Ahnung, ein halbes Jahr hast. Ich habe es in 2 Wochen geschrieben.
Mhm.
Und ich finde es tatsächlich krass, das ist so ein bisschen auch wieder diese Magie des ersten Mals, die ich gerade meinte. Dass das Schöne ist halt so, wenn sowas anfängt und du in so einem Rausch bist quasi, dass du halt wirklich in so einem Flow bist, in dem einfach klar ist, du kannst da eigentlich erstmal nicht viel falsch machen. Du machst dann natürlich automatisch irgendwann Sachen falsch, weil du einfach dann doch irgendwann zu wenig Zeit hast, nachzudenken. Aber trotzdem ist das einfach dieser Zustand, in dem ich da war. Das war eigentlich auch irgendwie ganz schön, weil eben klar ist, das wird funktionieren. Also auch nicht funktionieren im Sinne von erfolgreich sein, sondern wie gesagt, ich bin da ins Studio gegangen, ich hatte wirklich 2 Wochen Zeit, dieses Album zu schreiben. Das ist, wenn ich da heute dran denke, also Wahnsinn. An dem aktuellen Album schreibe ich seit 2 Jahren.
Krass.
Und dann sitzt du da und dir fällt einfach nichts ein. So, und ich bin ja, wie du weißt, drogenfrei, weil ich das einfach auch sportlich sehe. ich saß da und dachte so, okay, also eigentlich ist das Einzige, was jetzt helfen würde, wären irgendwelche Drogen, um irgendwie kreativ zu werden. Habe aber mir halt vorgenommen, dass ich das nicht möchte, weil ich nicht möchte, dass das erfolgreich wird und ich danach sitze und denke immer so, ah, war ich das wirklich? Mhm. So. Und ich bin ja auch noch währenddessen die ganze Zeit Kart fahren gegangen.
Oh Gott, oh, ich erinnere mich.
Und hatte dann eine Rippenfellentzündung.
Laura, wir brauchen eine Kartbahn.
Bin wirklich, morgens saß ich da im Studio und habe überlegt, habe geschrieben und dann habe ich überlegt, okay, wann ist ein guter Moment, um auf die Kartbahn zu fahren. Und, aber es ist, also diese Naivität, also so zwei Wörter, so Flow nennt man das ja, glaube ich, so ein bisschen, wenn man halt, wenn das irgendwie alles von alleine geht. Und diese Naivität, die ich da quasi noch hatte, die natürlich irgendwie immer mehr verloren geht. Es geht nicht anders. Einfach weil Erfahrung natürlich macht, dass man immer mehr Sachen hat, von denen man weiß, dass man sie nicht will. Und Sachen, von denen man weiß, dass man sie will. Mhm. Also jetzt so in Bezug auf, wie schreibe ich einen Song. Und das ist einfach natürlich unbezahlbar, diese Zeit, die ich da hatte. Einfach klar, wer macht das jetzt so einfach? So. Und dann war ja auch parallel, das fällt mir jetzt alles wieder an, parallel war ja dann auch so Voice Kids.
Ja, stimmt.
Das ist ja auch noch, weiß ich auch nicht, bin ich nach so Voice Kids, also das ist ja absoluter Wahnsinn. So Work-Life-Balance-mäßig war das eine Katastrophe natürlich. Ganzen Tag so Voice Kids, die Blind Auditions gedreht, also wirklich von morgens bis abends, ich glaube bis um 9 Uhr abends haben wir das gedreht. Und dann bin ich ins Studio gefahren und habe noch einen Song geschrieben, den ich dann an Savas und Xavier Naidoo geschickt habe, damit die dafür was schreiben. So, und ich bin da wirklich abends ins Studio und meinte nichts einfach. Und es war klar, die brauchen dieses Demo, um entscheiden zu können überhaupt, ob sie das mit mir machen wollen. So ging es da die ganze Zeit. Aber wie gesagt, also über dieser Flow, in dem man ist, ist es einfach der absolute Oberwahnsinn natürlich. So.
Wir haben jetzt 2022 gerade. Ich habe gestern deine neue Single gehört, Das Leben wieder lieben. Ich fand sie sehr schön. Ich liebe es im Auto, Musik zu hören, habe richtig laut aufgedreht und stand an der Ampel und dachte mir so, yeah, I feel it.
Dann habe ich die Fenster runtergefahren.
Erzähl mir mal ein bisschen zu dem Song. Wie ist es? Weil ich finde, also wenn ich ihn so, ich habe bewusst nichts dazu gelesen oder so, aber als ich ihn so gehört habe, man kann ihn ja wie viele deiner Songs, interessanterweise, in viele Richtungen deuten. Ne? Das ist ja eh immer bei Songs ja eigentlich schön. Jeder kann ja auch ein bisschen.
Aber jeder, der es deutet, ist ja fest überzeugt, dass das die einzige Möglichkeit ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Nur ich weiß, wie er es meint.
Ja. Wie du meinst, doch das.
Aber also magst du ein bisschen erzählen, wie der Song entstanden ist und was er für dich vielleicht auch bedeutet?
Wir hatten das also die Entstehung von dem Song, die ist tatsächlich dolles Musiker-Nerdtum, glaube ich. ich habe den mit Teezy zusammengeschrieben. Mhm. Und mit den Truva, das sind die beiden Jungs, mit denen ich das letzte Album produziert habe. Mhm. Und den ich auch quasi das kommende produziere. Also produzieren heißt, dass die quasi die Musik aufnehmen dafür. Und wir haben den letztes Jahr, glaube ich, im Sommer irgendwie angefangen zu schreiben, muss man sagen, weil das eigentlich für mich Spannende an dem Song ist, dass ich ihn einfach sehr oft komplett umgeschrieben habe.
Ach, krass.
Und da war eigentlich so ein bisschen so die Idee, dass man sich so, also eigentlich seine Jugendliebe auf der Straße wieder trifft. Mhm. Davon ist jetzt nichts mehr übrig. Mhm. Aber das war so diese ursprüngliche Idee und dass dann dieses Gefühl eben auf Schnips wieder wie damals ist zwischen diesen beiden Personen. So, und dann lag der Song eigentlich so ein Jahr rum. Und dann habe ich den nochmal so gehört und dachte, ja, es ist irgendwie eigentlich ganz nett. Aber eigentlich finde ich so von dem Musikalischen, alles, was da passiert, ist eigentlich so dieses Zusammenkommen das Entscheidende daran. Also gar nicht jetzt diese spezielle Geschichte, sondern eigentlich dieses Universelle, dass man einfach, dass zusammen alles besser ist. Also da ist ja jetzt die schöne Zeile, alles ist besser unter Freunden. So. Und deshalb habe ich den tatsächlich mehrfach versucht umzuschreiben, in der Hoffnung, dass das am Ende ein bisschen mehr herauskommt und dass man einfach das Leben wieder genießen kann, wenn man das sich daran erinnert hat. Mhm. Also es geht für mich gar nicht in dem Song um dieses Schlimme, früher war es alles besser gewesen, weil meine Haltung ist das Gegenteil. Tatsächlich. Ich glaube das gar nicht. Aber sich daran zu erinnern, wie man sich quasi, keine Ahnung, als Jugendlicher gefühlt hat, so als man noch sich ein bisschen freier gefühlt hat als heute vielleicht und ein bisschen mehr Ideale hatte, so. Das kann einem schon helfen, jetzt irgendwie das zu verändern, wenn man irgendwie eingefahren ist. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass die letzten beiden Jahre uns so ein bisschen so eine Vorschau gegeben haben auf das, was uns erwartet. So. wenn wir weiter mit unserem Umgang mit dem Internet und so weitermachen. Also das ist so ein schleichendes Ding, dass wir irgendwann nur noch isoliert voneinander zu Hause sitzen. Mhm. Und dann ist so ein bisschen die Frage, also keine Ahnung, so Beispiele wie, gehen wir zusammen ins Kino oder gucken wir beide jeweils bei uns zu Hause irgendwas bei einem Streamingdienst und chatten währenddessen miteinander. Mhm. Oder ich bin ja großer Fußballfan. Ja, früher, da kamen Kumpels vorbei und dann haben wir halt so zusammengeguckt. So, und jetzt gucken wir das und chatten miteinander. Und ne, ich habe so das Gefühl, dass das immer mehr so wird, dass wir das eher alles lieber digital abhandeln, mal irgendwie ein FaceTime miteinander, als zu sagen, oh komm, ich setze mich jetzt in die Bahn und wir gehen irgendwie zusammen irgendwas machen. Und in den letzten beiden Jahren sind wir ja plötzlich gezwungen worden dazu. Und eigentlich war so das vorherrschende Gefühl, das wollen wir aber nicht. Mhm. Plötzlich fühlen sich alle total eingeschränkt und wollen das nicht. Und das ist eigentlich ein positives Ding, dass wir das mal kurz vorgehalten bekommen. Wenn wir nicht aufpassen, dann ist das das Ergebnis. Das sieht man jetzt, wie alle rausströmen. Ich sehe das bei Konzerten, die Leute das 100-mal mehr genießen, als sie das vielleicht vor 5 Jahren getan haben. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir uns dieses Gefühl erhalten. Und nicht am Ende sich es doch quasi einschleicht, dass irgendwie alles
dass jeder für sich alleine
digital geht. Es gibt, das hat natürlich auch seinen Vorteil. Ich denke mir, wenn jetzt irgendwie jemand in einer Firma arbeitet und jede Woche nach Peking fliegen muss, um da 2 Stunden in einer unsinnigen Konferenz zu sitzen, macht bitte einen Videocall. Super gut. Aber gerade wenn es auch um Kreativität geht, wenn es um eben auch Freundschaften geht, wo es dann am Ende auch oft ja um Kreativität wieder geht, weil also ne, wenn man sich in echt begegnet, passieren einfach andere Sachen, als wenn man das vor so einem Bildschirm tut.
Das stimmt.
Und das ist am Ende irgendwie alles, was jetzt für mich in diesem Song steckt. So, was aber natürlich auch total einfach, das ist hier Thema Interpretation, total einfach darauf passt, wir hatten Corona und jetzt können wir uns wieder sehen. So.
Voll schön. Zwei Fragen zum Abschluss. Die erste Frage ist, wenn du dich an Tim erinnerst, an diesen kleinen, süßen Jungen, der irgendwie 10 oder 11 war und gesagt hat, so, ich will Sänger werden. Und du dir vorstellen könntest, du könntest heute mit ihm reden. Was würdest du zu ihm sagen?
Ja, das ist witzig, weil ich mir als 11-Jähriger immer gewünscht hätte, dass das passiert. Ich habe als 11-Jähriger immer gedacht, es kommt jemand, sieht mich irgendwo an der Straße stehen und ich werde Sänger. Und lustigerweise hat mich auch mal jemand angesprochen, als ich war in so einem Restaurant, warum auch immer, weiß ich nicht mehr. Vielleicht war es auch eher so ein Imbiss. Restaurant konnte ich mir nicht leisten, war eher so ein Imbiss. Und haben die nebenan für Star Search irgendeinen Dreh gemacht. Und das sagt eigentlich alles darüber aus, wie ich drauf war, weil ich einfach sofort aufgeregt war und dachte, okay, jetzt geht's los, jetzt bin ich gut. So. Und dann hat mich wirklich jemand angesprochen. Und mein erster Gedanke war wirklich, okay, ich werde jetzt Sänger. Der hat mich aber angesprochen, weil er irgendwie dachte, ich müsste Model werden. Ich habe das gar nicht zusammenbekommen. Habe mir das als Kind immer gewünscht und heute ist tatsächlich meine Haltung, also eher genau das Gegenteil. Es wird niemand kommen und dich an die Hand nehmen und das würde ich machen. Und es bringt dir auch nichts. Es bringt, also das ist meine persönliche Meinung. Wenn jetzt jemand kommt und einem 15-Jährigen sagt, das und das, macht mal lieber so und so. Ich weiß es nicht, ob da mir das wirklich was bringt. Also man kennt es ja, dass man irgendwie 30 Mal die gleiche Sache hört und beim 31. Mal sie plötzlich was mit einem macht. Ich habe das ganz oft in Filmen so, dass einer irgendwie so einen Satz sagt, wo eigentlich die Kernaussage mir dolle bekannt ist. Ja. Und du plötzlich gehst du da so raus und denkst, krass, irgendwas ist jetzt anders.
Ganz geklickt
plötzlich. Genau. Deshalb, keine Ahnung, was ich dem sagen würde, weil ich jetzt irgendwie weiß, es bringt ihm gar nichts.
Ja? Voll schön.
Oder man macht es wie Joe Cocker und sagt, it's a tough business. Das war der einzige Satz, der Joe Cocker zu mir gesagt hat. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, aber dachte ich so, okay, das ist tatsächlich wirklich ein ziemlich schlauer Satz. Wenn du einem was sagst, der Musiker werden will, sag ihm das. Ich würde den Leuten eher sagen, such dir einen anständigen Job.
Und meine letzte Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle, ist, stell dir vor, du bist ganz, ganz alt, hast noch ein wunderschönes Leben, machst unglaublich viel weiter Musik, machst alles, was du liebst. Du hast tolle Menschen um dich herum. Aber irgendwann eines Tages ist der letzte Tag deines Lebens. Und wie es der Zufall so will, würde ich bei dir vorbeikommen. Und würde sagen, Tim, es gab leider ein technisches Problem. Es wurde alles gelöscht. Deine Songs sind weg. Vielleicht hast du bis dahin ein Buch geschrieben oder so, Film gemacht, keine Ahnung. Es ist alles gelöscht. Okay? Es ist nichts mehr da. Aber ich habe ein weißes Blatt Papier und einen Stift für dich. Und wenn es nur drei Dinge gäbe, die du sagen könntest, von denen du dir wünschen würdest, dass es die Menschen danach leben oder sich daran erinnern können, drei Weisheiten. Und sonst würde nichts von dir
drei bleiben. Weisheiten gleich, wenn du schon ein Problem eine zu finden.
Was würdest du auf das Blatt Papier schreiben?
Boah, hab ich da Bedenkzeit? Boah, weiß ich nicht, ob ich jetzt so schlaue Lebensweisheiten dafür habe.
Ganz intuitiv einfach, was jetzt in dem Moment bei dir da wäre.
Also das Erste, was mir tatsächlich dazu einfällt, ist, dass es irgendwie immer hilft, mal einen Schritt zurückzumachen. Mhm. Also, oder rauszumachen aus allem, was man so tut. Mhm. Weil das mir gefühlt jeden Tag auffällt, dass man so doll in seiner Blase gefangen ist und sei es irgendwie, keine Ahnung, im Privaten, dass man irgendwie in irgendeinem Streit gerade ist und irgendwie denkt, dass davon jetzt die Welt abhängt. Oder sei es irgendwie beruflich, dass man irgendwie denkt, okay, das und das muss jetzt unbedingt so und so sein, weil sonst geht nichts mehr. Das ist alles so klein im Verhältnis zu allem, also im Verhältnis zum eigenen Leben, im Verhältnis zu den nächsten 12 Stunden. Ich habe letztens irgendwo gelesen, weiß ich gar nicht, in welchem Zusammenhang, aber fällt mir dazu ein, dass man kann ja mal versuchen, wenn man richtig sauer ist auf jemanden, für immer sauer zu sein. Das macht es sofort so absurd einfach. Wenn du jetzt da sitzt und irgendwas ist, Meinungsverschiedenheit, und du bist richtig sauer, einfach dir vorzunehmen, für immer, ich bin jetzt für immer so sauer. Ja. Das ist so absurd, weil du sofort weißt, dass das nicht geht. Das ist Quatsch. Es lässt halt von alleine, ich kenne das aus allen Streitsituationen, die ich habe, dass man immer denkt, ja, nee, mit dir rede ich, ist mich so sauer. Und dann schon nach einer Stunde einfach, ohne dass sich irgendwas an der Sachlage geändert hat, man einfach das so verwischt. So. Und das ist immer so, auch keine Ahnung, wenn irgendwelche Fauxpas passieren oder irgendein Quatsch einfach passiert, man einfach denkt, boah, es ist jetzt so peinlich, dass Zeit vergeht und damit vergeht auch quasi die Intensität von dem Gefühl, das man dazu hat. So.
Das stimmt.
Und das ist dann Ende, jetzt kommen die doch
weiter. Ja, ich wusste, das da kommt da jetzt her.
Ja, aber das ist am Ende, da führt dann eben dazu, das ist eigentlich so der Satz, der mir gerade immer wieder ins Hirn schwirrt, dass alles einfach, du hast immer die Chance zu entscheiden, so wie du damit umgehst. So. Und das ist eben das eigentlich, glaube ich, wir Menschen überhöhen uns ja immer gerne und halten uns ja immer so, also für die Spitze der Entwicklung,
Evolution.
Der Evolution habe ich Zweifel dran. aber das ist eine Sache, die wir können. So, und die wir aber aus meiner Sicht einfach viel zu selten anwenden. So, es wird immer doch am Ende instinktiv gehandelt. So. Er reagiert einfach. Mhm. Und wir haben eigentlich die Chance zu entscheiden, ach nee, ich könnte ja damit auch so und so umgehen. Das ist nicht leicht, aber möglich ist es. Und ich glaube, dass man sich damit dass das die schöne Möglichkeit einem bietet, sein Leben wirklich zu gestalten. Einfach, weil du immer wieder entscheiden kannst. Du kannst jede Sekunde aufs Neue entscheiden, anders mit Dingen umzugehen. Das heißt nicht, dass das einfach ist. Das klingt ja immer so. Es ist nichts, was man da einen Hebel umlegt, aber man kann entscheiden, dass ich ab sofort jeden Tag einen Liegestütz mache. Könnte ich machen. Oder mehr Wasser zu trinken. Oder einfach mal ein bisschen freundlicher zu sein. Das ist, glaube ich, eine große Chance, aber natürlich auch eine große Aufgabe, vor der man da immer steht. Man kann sich auch immer aus Versehen dafür entscheiden, schlechterer Mensch zu sein. Was man hoffentlich nicht tut.
Voll schön.
Ist nicht so gut wie der Schlusssatz von Joachim Gauck in einem Podcast, den ich letztens gehört habe.
Was hat er gesagt?
Ja, hab ich leider nicht geschafft, mir das zu merken.
Ich fand es sehr gut.
Ich werde dir das jetzt gleich nochmal vorspielen.
Okay. Sollen wir es reinschneiden?
Und dann schreiben wir das in die Shownotes. Das ist wirklich der beste Schluss, was ich jemals gehört habe.
Schön.
Ich habe mir das schon dreimal angehört, weil ich es mir merken wollte, aber es ist nicht geschafft. Wo wir ja noch bei, das müssen wir jetzt zum Thema Texte nochmal sagen. Meine eigenen Texte kann ich dir alles vorsingen.
Ich weiß, das ist crazy.
Lass mich 3 Wochen einen Song singen, üben. Auch einen Song, den ich richtig gut kenne. Stell mich an den Mikrofon vor Menschen, ich verkack's.
Aber wie, also ich finde das so crazy. Was ist das denn da bei dir im Gehirn?
Na, das ist ja beim, das hat ja beim Schreiben, hat das ja eine Logik in meinem Hirn.
Okay.
Und das, ich speichere nicht den Text, glaube ich, sondern diesen.
Logik.
Irgendwie so.
Spannend.
Aber mit fremden Texten ist das wirklich.
Das ist beruhigend, weil ich dachte schon, ich bin irgendwie.
Ja, ich kann das wirklich auch gar nicht.
Okay.
So. Deshalb kann ich auch nicht Schauspieler sein, weil ich, also unabhängig davon, dass ich dazu drüber nachdenken würde, beim Schauspielen, aber ich kann mit diesen Text-Sache. Ich würde nur darüber nachdenken, diesen Text mir zu merken, wie bei so einem Gedicht in der Schule. So, und nicht das dann einfach so sagen, jetzt würde ich das fühlen, weil ich einfach. Boah, kann das nicht.
Voll schön, Tim. Danke für das wirklich richtig schöne Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ich bin total happy, dich wiedergesehen zu haben. Und es ist so schön zu sehen, wie gut es dir geht und wie sich einfach alles bei dir entfaltet. Und ich bin gespannt auf dein weiteres Leben als Sänger.
Ja, ich werde auch Schriftsteller jetzt.
Ja?
Nein.
Und ja, also das Leben wieder lieben. Immer alle mit. Alles ist in den Shownotes.
Gibt genug Gründe auf jeden Fall dafür.
Ja.
Das Leben zu
lieben. Und danke. Danke für dein Sein, danke für das schöne Gespräch und es ist schön, dass sich unsere Wege immer wieder kreuzen.
Freut mich auch. Tschüssi.
Ich hoffe, dass du sehr inspiriert gerade aus diesem Gespräch herausgehst, ganz viel für dich mitnehmen konntest und wie gesagt, die neue Single von Tim ist jetzt gerade erschienen. Hör sie dir unbedingt an, das Leben wieder lieben. Und der Satz, über den wir noch gesprochen hatten im Interview, der Abschlusssatz von Joachim Gauck, der Tim dich eingefallen ist, ist: Es gelingt nicht alles im Leben. Gott und die Menschen können einen trotzdem gebrauchen. In diesem Sinne lasse ich das hier jetzt einfach mal so stehen. Wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler und mir deine Gedanken zu der Folge dalässt. Schau natürlich auch gerne bei Tim vorbei. Du findest alle Links zu ihm in den Shownotes. Und wenn du möchtest, gibt es noch eine mega coole Info. Und zwar werde ich nächstes Jahr endlich meine Coaching-Ausbildung anbieten. Das ist das Thema, was am meisten nachgefragt wird bei mir. Und ich habe mir damit auch ein bisschen Zeit gelassen, weil ich mich wirklich ready dafür fühlen wollte. I am ready now. Und deswegen wird es nächstes Jahr endlich die Coaching-Ausbildung von mir geben. Und wenn du gerne möchtest, dann kannst du dich jetzt auf die Warteliste eintragen. Und sobald es konkretere Informationen gibt, wann die Ausbildung startet, was die Zeiträume sind und alles, was dazugehört, dann trag dich jetzt auf die Warteliste ein. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und dann sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr in der Coaching-Ausbildung, die so geil werden wird. Also ich freue mich da schon so sehr drauf. Und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich umarme dich, ich schicke dir ganz viel Liebe, gute Energie. Und es ist so schön, dass es dich gibt. Halt die Ohren steif, fühl dich umarmt. Rock on und Namaste, deine Laura.